Genauso kann man, wenn man einfach irgendwo einen betonierten Platz hat, der eigentlich nicht so richtig sinnvoll ist, wenn man da einen Basketballkorb hinstellt, dann hat man den Platz belebt. Also es ist gar kein, also kann auch fürs Stadtleben ein leichtes Instrument sein, um Leben irgendwo hinzukriegen oder auf eine Wiese, wo jetzt als Stadt vielleicht keinen Bock habt, dass ihr da alle 2 Wochen Rasen mähe, dann stell die 2 Tore drauf, dann hat sich das Thema erledigt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Die Welt ein bisschen besser machen. Ich spreche mit Menschen, die spannende Geschichten zu erzählen haben, die für Themen brennen, die etwas verbessern wollen in der Welt, also die Welt ein bisschen besser machen wollen. In dieser Staffel spreche ich mit Politiker und Politikerinnen, überwiegend aus der Grünen Landtagsfraktion, über außergewöhnliche Politikthemen und darüber, was sie geprägt hat. Ihr erfahrt mehr darüber, wie man Schriftstellerin wird und historische Romane schreibt und welche Schauplätze in Bayern besonders interessant sind, bei dem Gespräch mit Dr. Sabine Weigand, oder welche Extremsportart unsere Europaabgeordnete Henrike Hahn jahrelang betrieben hat. Und heute habe ich wieder einen tollen Kollegen zu Gast, Maxi Deisenhofer, besser gesagt Maximilian Deisenhofer aus dem Landkreis Günzburg in Schwaben. Max, immer wenn ich dich sehe, dann strahlst du. Du bist 36 Jahre alt, Berufsschullehrer, ehemaliger Handballspieler, begeisterter Papa und du bist immer so sonnig und fröhlich und du wirkst total im Reinen mit dir und deinem Leben, also so richtig geerdet. Woran liegt das?
Freut mich erstmal, wenn du den Eindruck hast, dass es ja immer so ist.
Total,
was natürlich,
seit 4 Jahren.
Ja, was natürlich bei keinem Menschen immer der Fall sein kann, aber ich glaube, vom Charakter bin ich ein grundoptimistischer Mensch und versuche bei so, wenn das Glas halb voll ist, ein volles Glas zu sehen und nicht ein leeres Glas zu sehen. Und ich habe auch einfach wahnsinnig viel Glück, erstens das Privileg zu haben, einer von 205 Abgeordneten von 13 Millionen Einwohnern sein zu dürfen, in meinem Alter und
auch so,
mit meinem Hintergrund. Und ja, hat eine schöne Kindheit mit einer tollen Familie, darf jetzt eine eigene Familie haben, habe Hobbys, die mir Spaß machen, für die ich gern noch mehr Zeit hätte, aber das Gesamtpaket passt und das versuche ich auch immer auszustrahlen und ich glaube auch, dass man mit einer positiven Ausstrahlung bei den Menschen um einen rum mehr erreicht, wie wenn man kriegsgrämig durch die Gegend springt.
Also für unsere Hörerinnen und Hörer, Max strahlt die ganze Zeit beim Reden, hat bei jedem Wort ein Lächeln im Gesicht. Das ist wirklich sehr, sehr angenehm mit dir. Ich kenne dich ja seit 4 Jahren genauso. Jetzt gehen wir mal zurück. Du sagtest irgendwie Kindheit und wo du so lebst. Und du bist ja auch im Störchle-Club Niederraunau. Das ist, der macht bayerisch-schwäbische Brauchtumspflege. Wie kommt man dazu als 36-jähriger junger Mann?
In meinem Heimatdorf, wo ich aufgewachsen bin, ist so ein 1200 Einwohnerdorf mit viel Lokalpatriotismus. Also wir sind schon stolz, dass wir aus dem Dorf kommen. Und da ist vor einigen Jahrzehnten so eine Tradition entstanden, dass die Jungs waren es am Anfang in einer gewissen Altersstufe, im Jugendalter, immer das gleiche Bier getrunken haben. Und dann haben sie quasi so eine Art Fanclub gegründet von dem Bier. Und haben das aber begrenzt auf die Anzahl der Flaschen, die in einer Kiste sind. Also da durften nur 20 Leute mitmachen. Dann haben 20 Mädels sowas Ähnliches gegründet. Und so ist dann in meinem Heimatdorf Niederraunau so eine Tradition entstanden, dass im Endeffekt alle 5 bis 10 Jahre die neue Generation an Jugendlichen an die Tradition anknüpft hat und sich da einer Biermarke verschrieben hat. Bei uns ist das die Storchenbräu, was ich ganz cool finde,
weil es eine
lokale Brauerei ist, die eben, die macht auch viel für den Vogelschutz und liefert nur in 50 Kilometer Umkreis, also einem sehr sympathischen Brauereichef, womit ich mich identifizieren kann. Und ja, das gibt es jetzt schon seit 15 bis 20 Jahren, also 2026 steht das 20-jährige Jubiläum an, also seit 2006. Und lange Rede, kurzer Sinn, für mich ist jetzt eine coole Möglichkeit, mich auch weiter mit Leuten zu treffen, die man sonst halt aus den Augen verloren hat, weil wir uns so alle 6 bis 8 Wochen treffen und da sind zum Teil gute Kumpels von mir dabei, mit denen ich mich auch öfters treffe, aber zum anderen auch Leute dabei, die tatsächlich nur da treffe. und auch, geht auch quer durch alle Schichten vom jetzt irgendwie 20 Jahre später vom Manager bis zum Installateur und von den Leuten, die schon die ganze Welt gesehen haben, bis zu welchen, die ihr ganzes Leben in Niederraunau geblieben sind. Und die Mischung zusammen mit einem guten Bierchen sorgt dann eigentlich für stimmungsvolle und unterhaltsame Abende.
Das kann ich total gut nachvollziehen, weil mir geht es ja auch so, dass es mir von Anfang an total wichtig war, die Leute weiter als Kontakte zu haben, die ich vor meiner Landtagszeit hatte. Also Feuerwehr, Bund Naturschutz, die ganz normalen Ortsversammlungen, wo es um die eine Streuobstwiese hier hinterm Berg geht oder genau. So. Ne? Und auch um rauszukommen aus dieser grünen Blase, ist das auch total wichtig, oder?
Absolut. Ich mag unsere Partei und mag die Menschen in unserer Partei, aber natürlich haben alle da irgendwie eine selbe Denkrichtung und da tut es einem, glaube ich, gut, wenn man den Blick weitet. Und es ist auch mal, also mir tut es persönlich total gut, wenn ich manchmal Abende habe, die nichts mit Politik zu tun hat. Da geht es halt dann um profanere Dinge wie, ja, weiß ich nicht, ob das Bier jetzt kalt genug ist oder.
Oder Gesellschaftsspiele am Abend spielen, das mache ich gern.
Genau. Und was weiß ich, irgendwelche Gerüchte, wer mit wem vielleicht was hat oder vielleicht mal was gehabt hat oder was weiß ich, also so die totalen Alltagsdinge. Und wenn man dann nicht immer irgendwelche komplexen Politikdinge besprechen muss, sondern mal. Ganz normale Sachen als Gesprächsthema hat, 2-3 Stunden, dann entspannt sich bei mir der Kopf auch immer ein bisschen mit.
Ja, kann ich total gut nachvollziehen. Wo wir gerade bei Beziehungen sind und Freundschaften und so, du hast ja auch eine sehr innige Beziehung zu deiner Oma, habe ich gesehen. Auf Insta sind ein paar total wunderschöne Fotos von euch. Und mich hat das total berührt, weil ich auch eine sehr gute Beziehung zu meiner Oma hatte. Ich war die einzige Enkelin, übrigens auch die einzige Urenkelin und die einzige Tochter. Und entsprechend fokussierte sich meine Oma auch auf mich. Und die wohnte auch bei uns zu Hause in einem kleinen Reihenhaus, ganz früher auch mal meine Uroma noch, die ist aber gestorben, als ich 4 war. Und das war gerade zu meiner Pubertätszeit manchmal eng und nervig, aber oft auch total schön. Und wie ist das bei dir? Was prägt so deine Beziehung zu deiner Oma?
Erstmal ist es ein bisschen ähnlich. Also meine Schwester und ich sind die einzigen Enkel, die sie hat sozusagen. Und wir waren als Kinder einfach extrem oft bei ihr und bei meinem Großvater, der damals noch gelebt hat, und haben da ja auch viele Wochenenden verbracht, sodass sie irgendwie halt seit meiner Kindheit eine enge Bezugsperson ist und von der ich wahnsinnig viel gelernt habe, ein Lebensoptimismus eben auch bis ins hohe Alter und die mir einfach auf dem ganzen Weg begleitet hat und die dann auch, weil sie eben in der Nähe von München gewohnt hat, für mich dann auch gerade im Pubertätsalter eine gute Anlaufstelle war, weil dann konnte ich mal weg von den Eltern und weg vom Land und irgendwie in München ein bisschen was machen und war dann über Nacht bei ihr und bin von ihr gut umsorgt worden. Und jetzt im hohen Alter finde ich es einfach, also sie ist jetzt 101 geworden und wird jetzt schon schwächer, aber finde es immer noch beeindruckend, wie sie halt auch unser Leben mitlebt sozusagen und sich halt super interessiert für das, was wir machen. Und bin jetzt super privilegiert, dass ich immer noch, obwohl wir so einen weiten Altersabstand haben, ihr immer noch erzählen kann, was in meinem Leben gerade passiert. Und auf Social Media, da hat sie mir mal das Okay gegeben, dass sie da nichts dagegen hat, wenn sie da auftaucht. Und klar, dann entstehen ganz coole generationenübergreifende Fotos.
Also ich weiß noch, ich bin mit meiner Oma früher, gerade so mit 13, 14, 15 bis 20 oder so, zum Teil auch noch länger, in die Stadt zum Klamotten kaufen. Also wenn ich halt irgendwas gebraucht habe, Winterjacke oder Schuhe oder was, bin ich immer mit der Oma und nie mit meinen Eltern und so. Und dann hat man die Oma irgendwo in einem Laden auf den Sessel gesetzt, als sie dann schon älter war. Und dann hat sie entspannt abgewartet, bis die Enkelin mit, was weiß ich, den Schuhen kam oder der Winterjacke oder so. Hat sich dann immer alles vorführen lassen, hat ihre Kommentare dazu gegeben. Und das war immer der Job von der Oma, mit mir Klamotten kaufen. Und da habe ich auch, und viele andere Sachen auch. Also, oder ich weiß noch, wie ich mit ihr Kartoffeln am Tisch geschält habe, weil wir halt immer zusammen gewohnt haben und so weiter. Also, das ist schon cool. Und also dein Kind, der kennt die Uroma dann ja auch, ne?
Genau, der weiß, wer sie ist und die haben sich auch schon kennengelernt, sehen sich jetzt nicht so oft, weil mit Kind irgendwie zu ihr fahren ist immer relativ kompliziert und andersrum funktioniert es nicht mehr. Ich gucke dann, dass sie an dem einen oder anderen Münchentag dann halt vielleicht mal eine Stunde bei ihr vorbeischaue oder so, da ist jetzt meistens nicht dabei, aber auch super cool, dass sie das jetzt halt nur auch nach der für sie schwierigen Corona-Zeit mit Isolation im Seniorenheim und so weiter, dass sie das nun mal so packt hat, dass sie jetzt eben ja, mein Sohn auch nochmal miterlebt hat. Das finde ich auch, finde ich richtig cool. Und an sich ja, ist man schon privilegiert, wenn man irgendwie zwei Eltern hat, die einen lieb haben und die sich um einen kümmern. Und wenn dazu dann noch Großeltern kommen, zu denen man auch noch eine gute Beziehung hat, dann ist
dann gibt es den Sonny-Boy Maximilian Deisenhofer draus, ne?
Ja, sicher. Wie gesagt, ja, ja. Also ich habe halt auch viel Glück gehabt mit dem Umfeld, in dem ich mich bewegen darf. Deswegen trägt das da sicher einen Teil dazu bei.
Du bist ja im Hauptberuf Lehrer. Und als 2017 dieser Anschlag in London verübt wurde, da ist ein Mann in eine Menschenmenge auf der Westminsterbrücke gefahren. Da sind zwei Menschen sofort gestorben und mehrere verletzt worden. Da warst du ja sogar mit einigen Schüler, Schülerinnen vor Ort. Wie geht man denn da als Lehrer damit um?
Also wir waren zeitgleich in London, waren jetzt da nicht direkt an dem Spot, sodass wir das jetzt irgendwie direkt miterlebt hätten. Ich glaube, das Wichtigste ist, Ruhe auszustrahlen. Wir waren im Endeffekt an einem sicheren Ort und dass die Leute nicht alle ihre Handys hernehmen und gucken, was ist da passiert, sondern klar, wenn sich Verwandte melden, dass sie denen Bescheid sagen, alles relaxed und uns geht's gut. Und Sicherheit und Ruhe ausstrahlen, auch wenn man sich selber natürlich auch dann bis das Gedankenkarussell losgeht und man halt hofft, ja okay, das war jetzt hoffentlich nur an einem Ort und ist hoffentlich so wenig wie möglich passiert und geht jetzt nicht irgendwie so eine Serie los, wie es ja auch manchmal der Fall ist. Dass man halt versucht, seine eigene Angst, die man dann vielleicht da hatte, ein bisschen wegzudrücken, weil man halt Leute hat, für die man auch mitverantwortlich ist und wo man dann ja auch gemeinschaftlich die Entscheidung treffen muss, okay, wir sind jetzt zwar im Moment an einem sicheren Ort, aber wir müssen heute Abend wieder mit der U-Bahn fahren. Machen wir das jetzt oder machen wir das nicht? Und das hat sich dann aber eigentlich im Laufe des Tages dann schon relativ gut entspannt. Also wir sind dann abends auch gemeinsam im Pub gesessen und haben halt Deutschland-England gespielt an dem Abend und haben das angeschaut und konnten es dann auch wieder einigermaßen genießen. Also die haben super gemacht. Oh, ich weiß nur, dass das, glaube ich, das letzte Länderspiel vom Lukas Podolski war und er nochmal ein ziemliches Traumtor geschossen hat, aber wie es ausgegangen ist, weiß ich gar nicht mehr. Es war ein Freundschaftsspiel, also jetzt nicht so die Kategorie Spiele, wo ihr da jetzt genau das Ergebnis und die Torschützen nochmal runterbeten könnt.
Aber als Lehrer Fußballspiel gucken in einem englischen Pub mit seinen Schülern und Schülerinnen ist schon cool, oder?
Also Landeskunde in Reinform, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Da lernen auch die Schülerinnen und Schüler mehr, als du ihnen in einem Monat im Klassenzimmer beibringen kannst. Weil wenn du es selber erlebst, dann bleiben die Erinnerungen halt einfach so haften, wie es in der Theorie im Klassenzimmer nie auch nur annähernd herstellen kannst. Deswegen habe ich auch eben Schülerinnen und Schüler total gerne ins Ausland begleitet. Das waren in dem Fall sogar immer 3 Wochen, wo man da unterwegs war. Und da sieht man so eine krasse Entwicklung auch von den jungen Leuten, wie die sich in ihrer Persönlichkeit weiterentwickeln, wenn sie 3 Wochen weg von daheim sind, wenn sie 3 Wochen das erste Mal in einer Millionenstadt sind, wenn sie dann nur jeden Tag Input kriegen, mit Kulturprogramm, aber auch mit Schule sozusagen. Fandi hat richtig Spaß gemacht, dass man da die begleiten darf in dem Fall dann.
Ich habe in einer anderen Podcast-Folge mit dem Florian Siegmann, auch über Jugendaustausch gesprochen und darüber, dass halt Jugendaustausch auch machbar ist für Menschen mit kleinem Geldbeutel, wenn man den zum Beispiel nicht zu Hause macht, sondern in Jugendhäusern, die auch im Ausland irgendwo sein können oder eine ausländische Gruppe kommt hierher. Auch zum Beispiel der Austausch Bayern und Tschechien, das ist mit Jürgen Mistol, bin ich da ja dran an dem Thema. Und das ist schon cool, dieser Kontakt mit, ich bin auf mich selber gestellt im Ausland, bin zwar in einer Gruppe von Leuten, die so sprechen wie ich, aber bin in einer viel größeren Gruppe, die nicht so sprechen wie ich. Und das prägt einen schon total. Ne?
Ja, und man lernt wahnsinnig viel über sein eigenes Land auch, weil man halt mal sieht, woanders funktioniert es auch, die machen aber halt vielleicht das eine oder andere anders. Und wenn man selber mal irgendwo fremd ist und Ausländer ist, dann verändert es sicher auch die Einstellung gegenüber Leuten, die jetzt nicht hier aufgewachsen sind. Und vielleicht begegnet man denen dann auch anders, wenn man versteht, wie man sich dann fühlt, wenn man die Sprache nicht versteht oder so.
Ja. Du bist ja auch Sportler und den größten Teil deines Lebens warst du Spieler, Trainer und auch Schiedsrichter beim TSV Niederraunau. Lassen sich diese Grundtugenden des Sports eigentlich auch in die Politik übertragen? Weil da geht es ja auch um Auseinandersetzen, ums Gewinnen, um den Einzelnen, ums Team.
Also ich habe wahnsinnig viel im Sport gelernt für mich persönlich und versuche natürlich das auch auf die Politik zu übertragen. Und ich glaube, dass es schon viele Gemeinsamkeiten gibt. Jetzt Handball ist ein Mannschaftssport, da gewinnt man zusammen und verliert man zusammen. Das würde jetzt für mich schon beanspruchen, dass ich in der Politik auch versuche, als Teamplayer aufzutreten. Und ich bin auch jemand, dem der macht es mehr Spaß und der kann mehr Energie entfalten, wenn er in der Gruppe unterwegs ist, wie wenn ich jetzt das nur irgendwie für mich mache und als Einzelkämpfer. Also war auch was ich während Corona gemerkt habe, dabei so, ja, oder waren wir alle ein Stück weit isoliert voneinander und mir hat da dieses Teamgefühl, das wir jetzt ja auch bei uns in der Fraktion aus meiner Sicht total gut haben, hat mir da total gefehlt, weil ich mir halt eben eher als Einzelkämpfer gefühlt habe. Und dann ist beim Handball ja auch so, dass man sich auf dem Spielfeld, geht man sich auch mal hart an und wird mit harten Bandagen kämpft, aber danach kann man sich auch wieder in die Augen schauen und abklatschen und ein Bier zusammen trinken, auch wenn man eigentlich in gegnerischen Mannschaften spielt. Und da finde ich, wenn es gut läuft in der Politik, ist es genauso. Das haben wir auch manchmal, dass wir uns in den Plenarsitzungen gegenseitig auf die Mütze geben und aber vielleicht danach dann trotzdem uns in der Gaststätte treffen und dann drüber reden, wie das war. Und ja, solange es halt im Sport wie in der Politik, solange in diesem, ja, in diesem Kosmos die Regeln eingehalten werden, die irgendwie drüber stehen, dass man halt bestimmte Formen des Umgangs warnt oder dass man halt bestimmte, weiß ich nicht, Fouls, wo sich der andere verletzen kann, halt eben nicht macht und so. Solange das gewahrt ist, finde ich es eigentlich, finde ich Wettbewerb auch gut. Also bin ich auch, finde ich Competition erstmal auch interessant. Aber eben, ja, verbunden mit Fairness und so, dass man sich eben danach noch in die Augen schauen kann. Und da glaube ich, gibt es schon Überschneidungen und beides, ich glaube, dass beides ganz wichtigen Teil von der Gesellschaft, auch Sport wie Politik, also Sport hat ganz viele Komponenten, die wieder mit der Politik reinspielen, wo viele Dinge leichter gehen, ob es jetzt Inklusion ist, ob es Integration ist. Wenn wir über Gleichberechtigung von Frauen sprechen, dann kann man das genauso auf den Sport runterbrechen und so. Also ich sehe da relativ viele Überschneidungen, deswegen finde ich es auch cool, dass ich sportpolitischer Sprecher sein darf bei uns, auch wenn das jetzt nicht das Thema ist, wo man jetzt jede Woche eine Plenarrede dazu hat oder wo man jede Woche total groß in der Presse ist, glaube ich, dass die gesellschaftliche Wirkung von Sport in der Politik noch höher adressiert werden müsste. Ja. Und bin auch ein Stück weit stolz, dass wir als Grüne jetzt, glaube ich, zur Landtagswahl 2023 das erste Mal ein eigenes Sportkapitel auch in unserem Programm haben, weil das bei uns jetzt auch nicht unbedingt in der DNA von Anfang an war oder so zu unseren Leib- und Magenthemen von selber gehört. Aber ich finde, dass man da ein bisschen besser werden können und versuche meinen Teil dazu beizutragen.
Und ich finde diesen Vergleich Sport und Politik übrigens wirklich total gut, weil ich sage jetzt mal draußen, also Leute, die nicht hauptberuflich Politik machen, verstehen kaum, dass man sich im Plenum wirklich auch fetzen kann, aber danach wieder verstehen kann. Nicht mit jedem. Es gibt welche, mit denen verstehe ich mich danach auch nicht, aber das ist mit Nachbarn ähnlich, nicht? Oder mit Arbeitskollegen oder so. Nicht? Das, wenn man ein gemeinsames Ziel hat, dann diskutiert man drüber und der eine geht den Weg und der andere geht den Weg, aber danach kann man schon sich auch wieder normal verstehen, wie eben im Sport. Ne? Ja. Also wenn du 3 Tore geschossen hast und die anderen finden es während des Spiels blöd, kann man trotzdem danach noch miteinander ein Bier trinken. Ne? Und du hast auch die Bedeutung des Sports auch hervorgehoben. Da auch nochmal eine Nachfrage. Sport schafft ja auch auf lokaler Ebene die Basis für Verbindungen miteinander und zwar quer durch alle sozialen Schichten. Andererseits trennt Sport auch manchmal. Also wenn zum Beispiel eine Gemeinde nur Geld für einen Fußballplatz hat, dann bleiben halt alle Nicht-Fußballer und vor allem auch Nicht-Fußballerinnen außen vor. Wie siehst du so die Bedeutung von Sport im Sinne von Zusammenwachsen oder trennt das zum Teil auch mehr, als es verbindet?
Also ich sehe tatsächlich immer in meinem Umfeld und im Alltag immer eher die positiven Wirkungen, wie du schon angesprochen hast, dass tatsächlich Leute, die einen unterschiedlichen Hintergrund haben, die aus völlig unterschiedlichen Schichten kommen, auf dem Platz gemeinsam stehen und da ist dann auch egal, ob jemand jetzt am Rest vom Tag eben Manager ist oder Maurer, da kommt es dann darauf an, ob jemand halt einen geilen Pass spielen kann oder in der Chancenverwertung am Ende gut ist oder nett oder ob sich jemand fürs Team reinhaut oder ob sich ob's jemand eher egal ist. Sportpolitik, gerade auf kommunaler Ebene, hat natürlich auch wahnsinnig viel mit Lobbys zu tun und da ist es so, dass natürlich manche Sportarten, die dann vielleicht auch schon länger da waren, die entsprechenden Leute im Gemeinderat oder in den Gremien sitzen haben und deswegen das nett, sage ich jetzt mal, fair verteilt wird. Ich glaube, dass es aber erstens besser wird, also dass auch die anderen Gruppen lauter werden, egal ob es jetzt andere Sportarten sind oder aber oft geht es da eben auch um Frauen, die dann halt vielleicht eben nicht die Zeit auf dem Platz bekommen, die sie eigentlich gerade gern hätten, gerade in Städten, wo wir eben ein Riesenplatzproblem auch einfach haben beim Sporttreiben. Und zum Zweiten, glaube ich, muss Politik noch mehr Räume schaffen, wo man auch niederschwellig sich bewegen kann, ohne dass man jetzt unbedingt an einen Verein gebunden ist. Also, dass man einfach bei der Planung von öffentlichem Raum Orte mitdenkt, wo es Anreize gibt, dass man sich da auch bewegen kann und dass man auch hingehen kann, ohne dass man jetzt zu einer bestimmten Uhrzeit und als Vereinsmitglied irgendwo sein kann. Und da können wir sicher noch besser werden. Und da gibt es sicher, also es ist von Ort zu Ort auch total unterschiedlich. Bei mir in meinem Heimatdorf zum Beispiel, wir haben ja keinen Fußballverein. Mhm. Klar, dann fokussiert sich viel aufs Handball. Mhm. Dadurch, dass wir keinen Fußballverein haben, haben wir da nicht so die Konkurrenz. Mhm. Aber wenn es beides gibt, dann schreien natürlich beide oft hier, wenn es darum geht, dass man irgendwie was bekommt. Und dann ist wieder die Frage der Politik, wie findet sie einen fairen Kompromiss, dass alle am Ende dann zum Zug kommen.
Wo du sagst, so öffentliche Räume schaffen, wo man Anreize hat, sich zu bewegen, da haben wir bei uns im Ort einen total super schönen Weg. Und zwar geht der so am Ortsrand, da wo das Seniorenheim ist, raus und ist einfach ein ganz normaler Spazierweg, so ein Rundweg. Und dann sind halt Schilder an zum Beispiel einfach einer Sitzbank, wo du animiert wirst, dass du deine Hände auf die Sitzbank tust und einfach Liegestütze auf der Sitzbank machst. Also entweder in der niedrigeren Höhe oder an der Lehnenhöhe oder wenn ein Baum da ist, dann wird gezeigt, wie du an dem Baum zum Beispiel irgendwie deine Brustmuskulatur üben kannst, indem du, weiß ich, dich so abstützt und so abstützt und eigentlich total triviale Sachen oder an der Bank Beinübungen machen. Und zum Teil sind auf den Bildern auch Senioren abgebildet, was ich in der Nähe von Seniorenwohnheim und betreutem Wohnen und so weiter total cool finde, weil das wirklich mitten im öffentlichen Raum ist.
Genau, und eben für alle Generationen dann. Genauso kann man, wenn man einfach irgendwo einen betonierten Platz hat, der eigentlich nicht so richtig sinnvoll ist, wenn man da einen Basketballkorb hinstellt, dann hat man den Platz belebt. Also es ist gar kein, also kann auch fürs Stadtleben total leicht sein oder ein leichtes Instrument sein, um Leben irgendwo hinzukriegen oder auf eine Wiese, wo ihr jetzt als Stadt vielleicht keinen Bock habt, dass ihr da alle zwei Wochen Rasen mähe, dann stellt ihr zwei Tore drauf, dann hat sich das Thema erledigt.
Ja.
Und da, also da würde ich mir wünschen, dass man eben Bewegung und Sport noch mehr einfach mitdenkt bei allem, was man dann auch politisch tut, weil eben auch der Gesundheitsaspekt, der einfach für die Gesamtgesellschaft so positiv ist, wenn sich die Leute bewegen, egal jetzt in welchem Alter sie sind, dass da jede Investition dann auch gerechtfertigt ist.
Ich habe heute übrigens was gesehen auf dem Weg zum Landtag, das habe ich noch nie gesehen, das fand ich schon total cool. Eine Gruppe von vielleicht 10 Jungen, das waren, glaube ich, vor allem Frauen, ich weiß nicht, ob es nur Frauen waren, aber alle mit Kinderwagen, relativ sportliche Kinderwagen, standen an der Ampel und da war eine tatsächlich Vorturnerin und hat den Frauen am Kinderwagen quasi vorgesungen, so peppige Musik und hat sie angeleitet, während sie da an der Ampel warten, Arme hoch, Arme runter, rechts, links und so weiter. Das war so ein cooler Anblick und dann sind die über die Ampel rüber und dann in den Park rein, Richtung Englischer Garten und ich habe gedacht, das ist eine Gruppe von jungen Eltern, die Sport mit Kinderwagen machen, sich da gemeinsam treffen und keiner würde jetzt allein an der Ampel stehen und Übungen machen. Ja. Ne? Aber in der Gruppe hat das super gut geklappt.
Ja, und da fühlt sich's dann auch nicht peinlich an, sondern da fühlt sich's dann eher cool an. Und insgesamt, glaube ich, muss man uns an so Anblick dann einfach auch mehr gewöhnen, dass man nicht sagt, hey, was machen die da, sondern cool, die bewegen sich. Und weil du eben vorher auch Schule nochmal angesprochen hast, auch da, wir müssen es schaffen, viel mehr Bewegung auch ins Klassenzimmer reinzukriegen. Also klar, wir brauchen mehr Sportunterricht, aber auch in einem normalen Schultag, wenn du 6 bis 8 Stunden rumsitzt, das ist total logisch, dass das auch Kindern und Jugendlichen nicht gut tut.
Ich habe mir angewöhnt, dass ich wenigstens beim Telefonieren irgendwie rumlaufe, oft mit Kopfhörern.
Gut, der erste Schritt.
Ja, weil sonst sitzt du echt gerade als Abgeordnete nur rum. Ne? Ja. Ich habe sowieso, als ich Abgeordnete wurde, gedacht, irgendwie das Wort Sitzung kriegt einen völlig neuen Aspekt für mich, weil Sitzen wirklich bedeutet, dass du den ganzen Tag im Zweifelsfall nur rumsitzt.
Ja, und ich habe lernen müssen, dass ich mir den Sport, den ich selber machen will, auch fix in den Kalender reinschreiben muss, weil sonst findet er nicht statt.
Ja, noch was zum Thema Sport und Sportpolitik. Der Freistaat Bayern hat ja unbemerkt Daten von Fußballfans gesammelt, mit der Begründung, man wolle potenzielle Gewalttäter besser im Blick haben. Erzähl doch mal die Hintergründe davon.
Erstmal macht es ja Sinn, dass man sich über gewaltbereite Fans beim Fußball einen Überblick verschafft, auch um Aufeinandertreffen zu verhindern, insbesondere von Unbeteiligten. Dafür gibt es aber schon eine Datei, die heißt Gewalttäter Sport und die ist auf Bundesebene angesiedelt. Da können die Bundesländer mit ihren Polizeien natürlich Leute da entsprechend auch eintragen. Die hat auch Probleme, zum Beispiel, dass eben, wenn man da jetzt eingetragen wird, wird man nicht drüber informiert. Das heißt, unter Umständen kann es einem am Flughafen passieren, dass man nicht in Urlaub fliegen darf, weil da gerade irgendein Fußballspiel stattfindet und weil die dann Verdacht haben, dass man da hin will und Ärger macht. Also wir fänden es fairer, wenn man die Leute darüber informiert, dass sie da drin stehen, aber dass es dann eine Datei an sich gibt, auf Bundesebene ist erstmal okay. Was jetzt eben über parlamentarische Anfragen von uns dann rauskam, war, dass es eine zusätzliche zweite bayerische Datei gibt, die zum einen noch intransparenter ist, zum zweiten noch viel mehr Daten erfasst, was jetzt Persönlichkeitsmerkmale betrifft und die zum dritten auch noch viel größer war, wie jetzt der bayerische Anteil an der Gewalthätersport. Und da sagen wir ganz klar aus Bürgerrechte-Sicht, dass die BürgerInnenrechte nicht am Stadiontor enden und dass auch Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion natürlich das Recht haben, dass nicht der Staat nicht unendlich Daten über sie sammelt. Und der vierte Punkt war dann nur, dass die Daten aus unserer Sicht qualitativ einfach schlecht sind, weil wenn man dann sich anguckt, was für Leute drin sind, welche nicht drin sind, wir zumindest mal nicht das Gefühl haben, dass das die wahre Problemlage irgendwie abbildet. Und wollen das auf jeden Fall parlamentarisch jetzt auch nochmal aufgreifen und sind auch der Überzeugung, dass es diese zweite bayerische Datei in der Form nicht braucht und wollen die auch politisch abschaffen, wenn wir ab Oktober dann regieren.
Die gibt es immer noch, diese Datei?
Genau, hat auch mit dem PAG wieder zu tun, also mit dem Polizeiaufgabengesetz. Das schafft die rechtliche Grundlage für diese Datensammlung, die ja anscheinend in der Form rechtlich möglich ist, über das PAG eben. Und wo wir sagen, das Einfachste wäre, wenn man es politisch ändert, wenn man das PAG ändert und dann diese bayerische Datei abschafft. Aber die gibt es noch. Das Positive war, durch die Presseberichterstattung haben viele potenziell Betroffene Anfragen gestellt an die Polizei, ob sie da Mitglied sind oder nicht. Da müssen sie dann nämlich Auskunft geben. Und das hat die, glaube ich, zum einen genervt, weil sie halt die vielen Anfragen beantworten mussten und hat auch zu sehr vielen Löschungen geführt, weil sie dann eben ja auch begründen mussten, warum die Leute drin sind. Und wenn sie sich nicht ganz sicher waren, dann haben sie gesagt, ja, okay, dann löschen wir sie halt. Deswegen hat sich die Anzahl der Personen, die in der Datei registriert sind, auch durch unsere Anfragen oder seit unseren Anfragen deutlich reduziert.
Jetzt noch ein Thema, um das du dich politisch kümmerst und das immer mehr Interesse auf sich zieht. E-Sport. Ist E-Sport eigentlich Sport?
Ja, ist genau die entscheidende Frage. Den muss man, glaube ich, von zwei verschiedenen Seiten kommen. Also wenn man Sport mit Bewegung definiert, dann kann das auch sehr anstrengend sein, vor allem wenn man es professionell spielt und die müssen auch richtig körperlich trainieren, damit sie das überhaupt durchhalten, was ja Konzentration und Körperspannung und so weiter alles angeht. Also es will jetzt nicht schlechter reden. Wir haben zum Beispiel Schießsport, wir haben Schach als offizielle Sportart. Ja. Und wenn man die in die Kategorie Sport reinnimmt, dann kann man E-Sport genauso reinschieben, weil die körperliche Bewegung ähnlich ist beim Schießen, beim Schach oder wenn man an der Konsole irgendwas spielt. Die große politische Frage ist eben die nach der Gemeinnützigkeit. Also können E-Sport-Vereine auch eine Gemeinnützigkeit beantragen mit den entsprechenden Vorteilen, Förderungen und so weiter, die es dann eben gibt. Sind wir grundsätzlich aufgeschlossen, weil wir sagen, da wo Leute sich zusammentun und gemeinsam ihrem Hobby nachgehen und das vielleicht nur einen Bezug zum Sport hat wenigstens, da sollte man das öffnen. Wie gesagt, genauso wie man es auch für den Schießsport und fürs Schach öffnet. Bei den Spielen selber gibt es natürlich immer die Debatte, wenn ich jetzt zum Beispiel das Spiel FIFA spiele, das ist eine Simulation von Fußball, das ist jetzt pädagogischer total unproblematisch. Wenn es in Richtung der sogenannten Ballerspiele geht, dass der Staat da dann wieder vorsichtiger ist, Vereine zu fördern, die im Endeffekt die ganze Zeit virtuell Leute abknallen und dass man da viel sensibler sein muss bei den Leuten, die da dabei sind und so, das kann ich schon auch verstehen. Aber wenn es um diese Gemeinnützigkeitsfrage geht, glaube ich, da muss man einen Schritt vorangehen. Das muss auf Bundesebene passieren. Und es gibt auch super Möglichkeiten, wie man beides kombinieren kann. Der Bayerische Fußballverband zum Beispiel ist da offen dem Thema gegenüber. Und die haben es jetzt geschafft, dass es zum Teil E-Sport-Abteilungen in ihren Fußballvereinen gibt. Und die treffen sich dann am Freitagabend, keine Ahnung, von 6 bis 8, dann zocken sie 2 Stunden. Und um 8 ist aber auch an dem Sportplatz vom Sportheim das Training von der zweiten Mannschaft. Die sind dann sowieso schon da, ja, und dann kicken sie nur eine Stunde draußen oder, ja, andersrum. Die gehen zuerst, mhm, ins Training oder zum Spiel und haben aber auch ihr ganzes Equipment, dass sie quasi noch zocken können, auch im Sportheim. Und so kann man das Sportheim als Ort halt auch beleben, dass da noch mehr los ist, wie jetzt, sag ich jetzt mal, nur der Sport, ja, den wir bis jetzt kennen, und kann dann auch Win-Win-Situationen schaffen, dass man eben die Generation, die einfach viel Zeit mit Computerspielen und Konsolen verbringt, ob man es jetzt toll findet oder nicht toll findet, mal hinten angestellt, dann hat man sie wenigstens, ja, schon mal auf dem Sportplatz. Und, ja, dann ist die Hemmschwelle, auch sich da zu betätigen, deutlich geringer, ja, wie wenn die Leute halt daheim sitzen und sich nur online connecten dann.
Und man sagt ja auch, Kinder und Jugendliche haben immer mehr Rückenprobleme, auch weil sie sich zu wenig bewegen. Sind dann so die Sportvereine, nach dem, was du sagst, jetzt quasi so auf der Höhe der Zeit, die Sportverbände? Oder muss man das Thema politisch sowohl von Verbandsseite als auch von Abgeordnetenseite noch weiterbringen?
Also die sind unterschiedlich weit, würde ich mal sagen, sowohl die Verbände wie auch die Vereine, kommt da immer auf das Umfeld drauf an. Wir haben nur Regionen, wo das auch mit vielen Ehrenamtlichen und einer hohen Vereinsbindung eigentlich im Kern so funktioniert, wie man es aus den letzten Jahrzehnten kennt. Man wächst irgendwo auf, man geht in den örtlichen Verein. Wenn man selber nicht mehr spielt, wird man Trainer, dann geht man irgendwann in den Vorstand, schafft und versucht es so weiterzugeben. An vielen Stellen bröckelt es aber. Und wir leben halt in einer Zeit von einer extremen gesellschaftlichen Transformation, allein durch die Digitalisierung, die einfach unser Leben extrem verändert. Und ich glaube, dass man da in allen gesellschaftlichen Bereichen, und da gehört der Sport dazu, uns eigentlich schnell verändern müssen, um die Lebensrealität der Leute aus dem Auge zu führen. Also wenn ich halt als Sportverein irgendwann ein Angebot mache, wo Jugendliche bloß noch mit der Schulter zucken und überhaupt nichts damit anfangen können, weil sie halt keinen Bezug mehr dazu haben, dann bin ich zu spät und zu langsam. Und das versucht man natürlich, das müssen vor allem die Vereine und die Verbände machen, aber versucht man natürlich auch als Politik, zum einen dadurch, dass man die sich weiter ehrenamtlich engagieren, auch mit schwierigen Rahmenbedingungen, vielleicht weniger Zeit insgesamt, mehr Stress im Job, dass man die noch besser stellt und mehr belohnt für ihr Engagement, dass man auch mehr Frauen begeistert fürs Ehrenamt. Das sind die Zahlen, ehrlich gesagt, immer nur unterirdisch, weil die es zum einen sich immer noch nicht zutrauen selber, dass sie das machen können, zum zweiten eben zeitlich oft auch mit Doppelbelastung Familie und Beruf noch mehr eingespannt sind wie Männer, bei denen zum Teil das klassische...
Sportvereine sind ja auch oft total groß, also von der Mitgliederzahl her, da im Vorstand zu sein, ist schon
genau
heftig.
Die Sorge kann man auch nachvollziehen, dass man sich dann selber in eine Haftungsproblematik bringt als Vorstand für Dinge, für die man eigentlich nicht verantwortlich ist, und dass man da erstmal abwarten und vorsichtig ist, kann ich ja verstehen. Auf der anderen Seite, wenn es niemand mehr gibt, der es macht, dann sterben halt die Angebote weg, und dann dürfen wir uns auch über die Probleme, gerade bei Kindern und Jugendlichen, im Gesundheitsbereich halt nicht aufregen, wenn man die Leute, die eigentlich gern was machen würden, so viele Steine in den Weg legen, dass es nicht möglich ist. Also es ist eine Daueraufgabe auf jeden Fall, und ich glaube, wir sind unterschiedlich gut aufgestellt.
Wobei ich bei Sportvereinen, also gerade bei so großen Sportvereinen, Da glaube ich, oder überhaupt bei Vereinen, je größer sie sind, desto mehr muss man dazu kommen, dass man einfach eine Geschäftsführung anstellt. Weil das kannst du nicht mehr ehrenamtlich verlangen, für 1.000, 2.000, 5.000 Mitglieder irgendwas zu machen. Und wenn jeder einen Euro mehr Beitrag zahlt, der sich nicht bereit erklärt für ein Ehrenamt, dann ist das so, dann musst du einfach mehr Geschäftsführertätigkeiten finanzieren.
Passiert auch oft tatsächlich, wie gesagt, weil es anders gar nicht mehr geht. Das Problem in den größeren Vereinen ist halt oft, dass die Identifikation mit dem Verein selber auch nicht so hoch ist, wie, sag ich jetzt mal, bei meinem Dorfverein, wo jeder jeden kennt und wo auch, wenn jetzt während Corona mal 2 Jahre eigentlich nichts stattfinden kann, die Leute dann halt nicht wieder austreten. Und in größeren Vereinen, die sind mehr Dienstleister, und wenn sie aber halt die Dienstleistung, die Leute gerade wollen, aus was für Gründen auch immer, nicht anbieten können, dann laufen ihnen die Leute auch relativ schnell wieder weg, und dann sitzen sie natürlich wieder auf den Fixkosten fürs Personal. Also für die ist es relativ schwierig, auch zu planen. Aber in der Tendenz, so schade das ist, wird man viele Aufgaben, die im Moment nur ehrenamtlich laufen, in eine Professionalisierung bringen müssen, weil es sonst einfach komplett sterben wird.
Ja. Ich habe jetzt zum Abschluss noch eine Frage. Also wir als Familie haben ja immer wieder mal Austauschschülerinnen, Austauschschüler oder Verwandte aus den USA zu Besuch oder sowas. Und ich denke mir dann immer, so ein richtig cooles Sportevent, so als gemeinsames Erlebnis, ist so sowas, was dann alle im Kopf behalten für viele, viele Jahre. Und jetzt sag mir doch mal, wo soll man denn mal hingehen, wenn man sich so ein richtig tolles Sporteventerlebnis gönnen soll? Also ist das jetzt Fußball Bayern München oder was anderes? Oder?
Also ich bin Mannschaftssportler, deswegen würde ich auf jeden Fall auf irgendeine Mannschaftssportart gehen und bin selber ja auch Hallensportler. Am liebsten natürlich zum Handball, aber ich meine, zum Beispiel in Würzburg gibt es auch Basketball richtig, richtig, also war auf einem schon, extrem hohen Niveau, richtig professionell und auch mit einer coolen Stimmung in der Halle.
Ja,
ja, Fußball finde ich persönlich auch okay, aber wenn ich es mal raussuchen würde, ich glaube, so Eventcharakter bei einer Hallensportart, gerade jetzt Handball, Fußball oder Eishockey, wo es schnell hin und her geht, wo irgendwie die ganze Zeit Action ist.
Stimmt, Eishockey ist cool.
Finde ich eigentlich am coolsten, auch für Leute, die jetzt vielleicht nicht so den Zugang zu dem Sport haben beim Fußball. Mir war jetzt auch gestern Abend, haben wir Frauenfußball, waren wir eingeladen, war richtig cool, haben wir Champions League Spiel anguckt. Hat auch Spaß gemacht, aber ich finde im Fußball gibt es immer auch mal 10 Minuten oder eine Viertelstunde, wo relativ wenig passiert. Oder es gibt viele Spiele, wo es mal ein bisschen langweiliger wird. Und beim Basketball oder beim Handball oder beim Eishockey gibt es die Phasen eigentlich nicht. Und da hat man dann eigentlich in jeder Minute, für die man Eintrittsgeld zahlt, auch Action. Und insgesamt ist es ein bisschen kleiner und familiärer, wie wenn du zum Beispiel sagst, wenn man zum FC Bayern geht, dann wirst dich schon mal schwer tun, mit deinen AustauschschülerInnen überhaupt Tickets dann für das Wochenende zu bekommen, wenn die da sind und so weiter, weil das halt, weil es da halt einen riesen Hype drum gibt und das im Endeffekt eine Weltmarke ist, wo sicher auch cool ist, wenn sich da Leute interessieren, aber wenn es denen eigentlich egal ist und sie nur eine gute Zeit haben wollen, dann gibt es sicher in Unterfranken genügend Möglichkeiten, wo man es nochmal kleiner auch cool haben kann.
Ja, wir waren tatsächlich, war ich mit unserer bulgarischen Austauschschülerin beim Basketballspiel gewesen. Das war schon echt cool, ja.
Genau, da kommt es dann darauf an, wie sportaffin sind die und wie cool finden sie es dann. Aber also wie gesagt, als Event, wenn man am Wochenende sich denkt, okay, Samstag, Sonntag, was machen wir jetzt mit der Schülerin oder mit dem Schüler, dann zum Sport gehen.
Ja, Max, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich glaube, unsere Hörer, Hörerinnen freuen sich sehr, dich ganz neu kennengelernt zu haben. Und ich glaube, jeder, der das Gespräch gehört hat, hat einen neuen Blick auf Sport gewonnen.
Vielen Dank für die Möglichkeit. Und ich bin auch bei Social Media @MaxDeisenhofer auf allen möglichen Kanälen. Wenn es euch interessiert oder wenn euch die Sportpolitik mehr interessiert, klickt es gerne rein.
Gut, Dankeschön.
Eine Produktion von Mimimi Media.